Wenn ich darüber zu entscheiden hätte, in welchem Schulfach Fragen der Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen sollen, dann wäre es die Biologie, weil ich denke, dass dort diese Zusammenhänge am besten dargestellt werden können. Welche Rolle spielt zum Beispiel der Mensch in der Natur? Welche Rolle spielen andere Faktoren? Wie hängt das alles zusammen, wenn es zum Beispiel darum geht, Ressourcen auszunutzen bzw. zu schützen?
Dann würde ich mich für Geografie entscheiden, weil in Geografie zum einen die natürlichen Systeme um den Menschen drumherum und aber auch die menschlichen Systeme zur Sprache kommen und gerade der Zusammenhang und die gegenseitige Einwirkung in den Blick genommen werden kann.
Wenn nun jemand fordern würde, dass auch das Schulfach Geschichte hier einen Beitrag leisten soll, dann könnte ich mir das so vorstellen, dass in der Geschichte zum Beispiel betrachtet wird, wie sich unser Verhältnis zu den Tieren, speziell auch zu Haustieren oder zu dem ganzen Zusammenhang der bäuerlichen Existenzen, der Herstellung von Nahrungsmitteln, der Bewirtschaftung von Flächen, des Naturschutzes, der ja hier auch eine Rolle spielt, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Da könnte Geschichte wirklich gut drauf schauen und hier Fragen der Nachhaltigkeitsentwicklung behandeln.
Dann kann ich mir das so vorstellen, als dass in Geschichte ja auch menschliche Entwicklung, Entwicklung der Systeme in den Blick genommen werden und dabei gerade ja auch Fragen von wie Menschen ihr Leben gestaltet haben, einmal auf der Systemebene, aber eben auch auf der individuellen Ebene in den Blick genommen werden können. Spontan fällt mir ein die Frage danach, was ist eigentlich mit dem Schwarzwald, der früher ein Wald war, dann lange kein Wald war und jetzt wieder ein Wald, der aber enorme Probleme hat.
Heute geht es um Bildung für nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. So formuliert es das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auf seiner Homepage. Bei dieser Nachhaltigkeit geht es also um eine Art Generationengerechtigkeit. Und das ist für HistorikerInnen schwierig zu greifen, denn erstens beschäftigen wir uns normalerweise nicht mit zukünftigen Generationen und zweitens denken wir auch nicht gerade täglich über Fragen von Gerechtigkeit nach, denn das ist ein ethisches Geschäft und wir verstehen Geschichtswissenschaft eher als eine empirisch-analytische Wissenschaft, oder nicht? Und damit hallo. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager im historischen Seminar an der Universität Mainz und ich verantworte diese Podcast-Reihe Clio auf die Ohren. Normalerweise supporte ich dabei Studierende, die ihren eigenen historischen Podcast produzieren. Heute habe ich die Chance, Studierende zu interviewen zu Nachhaltigkeit in der geschichtswissenschaftlichen Lehre. Das heißt, wir sprechen über ein Prinzip der Nutzung von Ressourcen, des Umgangs mit Ressourcen, bei dem darauf geachtet wird, eine dauerhafte Nutzung der Ressource zu ermöglichen. Gab es das historisch schon einmal, eine solche Nachhaltigkeit? Der Begriff selbst ist jedenfalls recht jung, auch die Debatte ist es. Aber Ressourcen, die gab es schon immer. Und immer schon gab es sowohl eine Übernutzung als auch eine schonende Nutzung, die natürliche Regenerationsfähigkeiten bewahrt. Gehört das Thema so in unser Fach? Ihr habt eben meine Kolleginnen Katharina Graf aus den Mainzer Bildungswissenschaften und Susanna Türk aus der psychologischen Bildungswissenschaft gehört. Offenbar denkt man bei Nachhaltigkeit nicht direkt an Geschichte, man denkt eher an die Biologie, die sich mit dem Verlust der Artenvielfalt auskennt, oder an die Sozialwissenschaften, die darüber nachdenken, wie gesellschaftliche Verteilungskonflikte gemanagt werden können. Aber wenn man ein wenig darüber nachdenkt, dann gibt es schon den einen oder anderen Ansatzpunkt. Im Sommersemester 2024 sind wir im historischen Seminar in Mainz in verschiedenen Hauptseminaren und in verschiedenen Epochen dieser Frage der Nutzung von Ressourcen und der Frage des Umgangs mit Ressourcen nachgegangen. Mit mir sitzen hier 4 Studierende an den Mikrofonen, die alle kurz vor Abschluss ihres Studiums stehen. Norman Frey hat ein mediävistisches Hauptseminar bei Jörg Rogge mit dem Titel Menschen und Umwelt im späten Mittelalter besucht. Lena Minkus hat am frühneuzeitlichen Hauptseminar Haustiere, Nutztiere, Schädlinge über Tiere in der frühen Neuzeit mit Matthias Schnettger teilgenommen. Und Elias Trötscher und Franziska Valenciusz haben das Hauptseminar Die Natur unterwerfen über Umwelt und Mensch in der Sowjetunion mit Jan Kusper absolviert. Ich darf Sie alle herzlich bei Clio auf die Ohren begrüßen. Wir wollen uns heute über Nachhaltigkeit in der älteren und der jüngeren Vergangenheit unterhalten und über das geschichtswissenschaftliche Studieren, das auch mit Überraschungen gepflastert sein kann. Und genau da möchte ich gerne einsteigen. Vielleicht können Sie sich alle erst einmal mit einer Anekdote vorstellen, mit einer überraschenden Erfahrung, an die Sie sich aus dem Seminar noch am besten erinnern können.
Hallo, ich bin Norman Frey und also ich hatte nicht damit gerechnet, dass es in der Geschichte auch mal um Umwelt geht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Naturkatastrophen in der Geschichte überhaupt untersucht werden. Und das ist eine Sache, die mich sehr überrascht hat im Seminar, als dann plötzlich Überschwemmungen, Brände und auch Heuschreckenplagen ein Thema des Studiums wurden.
Hallo, ich bin Lena Minkus und was für mich sehr überraschend war, war, wie viel man durch Tiere eigentlich auch über die Geschichte der Menschheit lernen kann. Denn gerade in der frühen Neuzeit lebten Menschen und Tiere auch sehr, sehr eng zusammen. Und Tiere haben damit eigentlich alle Erfahrungen des Menschen auch beeinflusst, alle Lebensbereiche des Menschen. Und vom geliebten Haustier bis zu technischen Entwicklungen haben wir eigentlich sehr, sehr viele verschiedene Themen dann auch behandelt. Und das fand ich sehr interessant.
Ja, mein Name ist Franziska Valenciusz und ich freue mich, dabei zu sein heute im Podcast. Und ich muss sagen, am Anfang, als ich ins Seminar gestartet bin, war mir über die osteuropäische Geschichte gerade aus der Schule noch nicht allzu viel bekannt. Ich hatte im ersten Semester schon mal etwas zur Entstalinisierung besucht, aber das war natürlich in Bezug auf die Umwelt was total Neues. Und ich habe dann vielleicht Tschernobyl als Umweltkatastrophe im Kopf gehabt, aber als dann eine Kommilitonin ein Referat gehalten hat über einen Atomunfall zur Anlage Majak, war das tatsächlich für mich super überraschend, dass es sich hier um ein total vergleichbares Ereignis gehandelt hat, was ebenso katastrophal wie Tschernobyl oder auch Fukushima war von den Ausmaßen, was aber total unbekannt ist und einfach auch sehr lange vertuscht werden konnte. Und das war erstmal super überraschend.
Ja, mein Name ist Elias Trötscher und bei mir war vielleicht das Überraschendste, wie früh schon einige von den großen Eingriffen stattgefunden haben, schon Mitte und Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie viele Grundsteine gelegt wurden für Entwicklungen, die wir heute noch sehen, spüren und die heute noch wichtig sind. Die Neulandkampagne beispielsweise ist ja in den 50er Jahren angesetzt, aber schon Anfang des 20. Jahrhunderts, schon 1917, gab es Hungersnöte, die auf Eingriffe in Natursysteme in Zentralasien zurückzuführen sind.
Dass für historisches Forschen Quellen unabdingbar sind, das weiß irgendwie jeder, hat auch jeder schon mal gehört. Quellen. Niemand weiß so recht, was das genau ist und wo man diese Quellen findet. Oft sind das, sagen wir mal, Reste amtlichen staatlichen Handelns, also staatliches Handeln, das zum Beispiel Akten produziert. Oder es sind Reste persönlichen Lebens wie Briefe oder Tagebücher. Sie haben nun Seminare zu Ressourcen besucht und das fällt ja ein bisschen aus dem Rahmen der konventionellen Geschichtswissenschaft, also ein bisschen auch aus dem Rahmen dessen, was wir mit Geschichte verbinden. Gilt das auch für diese Quellen? Also fallen auch die Quellen aus dem Rahmen? Welche Überraschungen haben Sie denn im Seminar bei der Quellenarbeit erlebt?
Also was mich sehr überrascht hat, war, dass obwohl Tiere selbst keine schriftlichen Quellen hinterlassen haben, kann man durch Menschen enorm viel auch über Tiere in der frühen Neuzeit erfahren. Und da hat mich vor allem die Vielfalt der Quellen überrascht, also in wie vielen Zusammenhängen man Tiere auch betrachten kann. Wir haben uns zum Beispiel mit Militärgeschichte beschäftigt, mit Umweltgeschichte, mit Geschlechtergeschichte, aber auch mit der Geschichte der Emotionen. Und überall in diesen Geschichtsdisziplinen finden sich auch Tiere. Und das fand ich sehr, sehr spannend und auch überraschend.
Was für mich überraschend war, dass neben den klassischen historischen Quellen wie Chroniken oder Erlassen, die wir auch viel uns angeguckt haben, waren eben auch die naturwissenschaftlichen Quellen, wie geografische Reihen für Flutereignisse, dann interessant für unsere Thematik, da wir eine gewisse Verbindung dann hergestellt haben, wobei der Fokus natürlich weiterhin auch auf den historisch-klassischen Quellen lag.
In Bezug auf die Sowjetunion fand ich es super spannend, gerade in Bezug auf das Thema, was ich mich in meiner Hausarbeit jetzt näher mit beschäftigt habe, dass ich eine anonyme Quelle zum Beispiel habe, dass man berücksichtigen muss, dass jetzt zum Beispiel ein Geheimbericht vorliegt eines hohen Funktionärs, weil man natürlich gucken muss, was wurde dann auch kontrolliert, was wurde von staatlicher Seite kontrolliert, was war mehr Propagandamaterial. Also gerade in Bezug auf die Sowjetunion muss man schauen, dass die Quellen vermutlich auch stark ideologisch geprägt waren und dass bei der Auswertung der Quelle letztendlich natürlich auch berücksichtigen. Und auch wenn man offizielle Dokumente hat, die dann mit einem eher scharfen Blick natürlich betrachten. Und was man, finde ich, nicht vergessen darf, ist, dass man gerade im Hinblick auf die Sowjetunion vielleicht noch eine Sprachbarriere hat, dass man vielleicht eher Englisch in der Schule natürlich hatte und dadurch gegebenenfalls englischsprachige Quellen einfacher dann auch mal lesen kann. Aber dass natürlich auch viele Quellen vielleicht dann in der russischen Sprache vorliegen, was man eben nicht mal ebenso dann im Original auswerten kann.
Ja, gerade bei der Umweltgeschichte der Sowjetunion hat man natürlich ein interdisziplinäres Feld, was Literatur und Quellen angeht. Das kann auch eine Herausforderung sein, wenn man dann sich naturwissenschaftliche Studien anschaut als Fachfremder und probiert, da die Perspektiven zusammenzuführen. Also bei mir beispielsweise Studien über den Tierbestand oder über Bewässerungsfeldbau. Das ist sehr herausfordernd, aber auch sehr spannend. Die Quellen sind dann eher in Nischen zu verorten, muss ich vielleicht auch mal näher einlesen noch und näher damit beschäftigen. Sprachbarriere ist definitiv gegeben, aber es gibt auch fremdsprachige Berichte, zum Beispiel von englischen Reisenden und zum Glück auch immer mehr Literatur, beispielsweise aus den betroffenen Gebieten selbst. Da tut sich einiges. Das Thema Propaganda ist wichtig bei unserem Thema. Russia Beyond ist so ein Beispiel, wenn man nach Bildquellen sucht, zum Beispiel für die Neuland-Kampagne, die sogenannte, dann wird man über Russia Beyond stolpern. Und das sind sehr gute Bilder, aber die Seite ist natürlich systemgesteuert. Das sollte man sich immer gut vor Augen halten, wenn man sowas benutzt.
Okay, nun sind Sie ja auch nicht im ersten Semester. Sie haben alle schon ein paar Semester hinter sich und im Grunde schon eine ganze Menge darüber gelernt, wie Geschichtswissenschaft arbeitet. Der Witz dieser Hauptseminare im späteren Studienverlauf besteht ja auch darin, dass Studierende, also dass Sie Ihren eigenen Schwerpunkt und auch die eigene Arbeitsweise finden. Welches historische Problem haben Sie sich denn vorgenommen? Und ich würde das gerne noch ein bisschen zuspitzen. Womit haben Sie gerechnet? Worauf haben Sie vielleicht sogar gehofft bei Ihrer Themenentscheidung? Und was kam dann heraus? Also salopp gesagt, kam das heraus, was Sie sich erhofft haben? Oder sind Sie da vielleicht auch nochmal auf Gleise geführt worden, mit denen Sie nicht gerechnet hatten?
Ich habe mich mit den sowjetischen Eingriffen in Zentralasien beschäftigt. Angesetzt so ungefähr ab den 1950er Jahren mit der sogenannten Neuland-Kampagne. Und auch da ist natürlich das Wort Neuland schon etwas irreführend, weil neu war daran natürlich nichts. Da haben Menschen gelebt schon vorher. Es gab Ökosysteme und in diese Ökosysteme wurde systematisch eingegriffen. Zentralasien hat einen hohen Stellenwert gehabt, sollte als Kornkammer neu erschlossen werden, um die Sowjetunion zuverlässig mit Nahrung zu versorgen. War aber auch interessant für die Textilproduktion, die Baumwollproduktion. Schon im Seminar war klar, dass diese Eingriffe nicht folgenlos bleiben oder blieben. Und ich habe mich in der Hausarbeit damit beschäftigt, was die Eingriffe genau waren, wie sie begründet wurden, was die Absichten dahinter waren und was die langfristigen Folgen von den Eingriffen waren. Also beispielsweise auf dem Gebiet mit der Ressource Land, der Neulandkampagne der sogenannten, wo eben riesige Flächen gepflügt wurden, um Nahrungsmittel anzubauen. Dann auf dem Gebiet des Wassers, Bewässerungsfeldbau, Kanalbau und dann natürlich auch die Ressource Mensch. In dem Fall, wie Menschen betroffen waren von diesen Maßnahmen, was das mit der indigenen Bevölkerung in Kasachstan zum Beispiel gemacht hat, was die Folgen waren für diese Menschen vor Ort. Was am Ende rausgekommen ist, ist, dass diese Maßnahmen untrennbar betrachtet werden sollten mit ihren sozialen Folgen. Also die Eingriffe an sich, die wirtschaftlichen Begründungen für die Eingriffe sollten in Verbindung betrachtet werden mit den Folgen, den Auswirkungen auf die Biodiversität und den sozialen Folgen, den Einflüssen auf die Bevölkerung und den Absichten dahinter.
Ich habe mich in meiner Hausarbeit mit Wölfen beschäftigt, weil ich fand, das ist ein sehr interessantes Tier, weil das in der Geschichte im Prinzip schon immer als Bösewicht verurteilt wurde. Und hier überraschend und interessant war für mich, dass auf der einen Seite eine erste wissenschaftliche Erforschung stattgefunden hat von Wölfen. Ich hatte mir einen Wissenschaftler rausgesucht, der sich verschiedene Tiere angeschaut hat. Und gerade bei dem Wolf war es dann aber so, dass dieser Wissenschaftler diese Forschung dazu genutzt hat, den Wolf letztlich doch wieder schlecht darzustellen und als Bösewicht hinzustellen. Und das fand ich sehr spannend, dieses Spannungsfeld zwischen einerseits wissenschaftlicher Erforschung, aber dann eben auch diesem tradierten Wolfshass und dieser Wolfsangst. Das war sehr interessant.
Ich habe mich in meiner Hausarbeit mit Flutereignissen und insbesondere mit der Magdalenenflut von 1342 beschäftigt. Und ich studiere eben neben Geschichte noch Geografie. Daher habe ich mich auch dazu entschieden, etwas Fächerübergreifendes zu machen und habe die Magdalenenflut mit den vorherrschenden Talformen in Verbindung gesetzt. Meine Hypothese war, dass die Fließgeschwindigkeit bei engeren Talformen höher sein muss als bei flacheren Talformen. Und daher muss eben auch die Intensität der Flut in einer engeren Talform höher sein als in einer flacheren Talform. Deshalb habe ich diese Hypothese getroffen und untersucht. Und tatsächlich kam in meiner Stichprobe heraus, dass diese Hypothese zutrifft. Allerdings muss dazu gesagt werden, ich habe mir jetzt nur das Rhein-Main-Gebiet angeschaut anhand von 3-4 Beispielen. Deswegen ist es immer noch nur eine Stichprobe, aber die war eben schon mal positiv.
Und ich befinde mich mehr oder weniger noch aktiv gerade im Arbeitsprozess, was natürlich auch super spannend ist, jetzt da den Einblick zu bekommen, wie es aktuell sich bei mir im Schreibprozess entwickelt. Ich habe mich mit dem Baikalsee beschäftigt. Und der Baikalsee ist ein See der Superlative, der auf sehr vielen Ebenen spannend ist, nicht nur durch sein super klares Wasser, sein spannendes Ökosystem. Er hat auch zum Teil eine religiöse Bedeutung und spielt eine sehr zentrale Rolle im Kontext von Umweltverschmutzung des Sees. Und ich hatte mir vorgenommen, ich möchte, weil Klaus Gesper die These oder den Einwand mit einbringt, dass der Baikalsee und die Baikal-Kontroverse als Wendepunkt in der Öffentlichkeits- und Umweltpolitik betrachtet werden können, der Sowjetunion, mir diese Frage zu stellen, inwiefern das denn der Fall ist tatsächlich und inwiefern beeinflussen die Kontroversen um den Baikalsee die sowjetische Öffentlichkeits- und Umweltpolitik tatsächlich. Ein bisschen erhofft hätte ich mir natürlich, dass man sagen kann, es kam eine Umweltbewegung auf und jetzt haben wir eine totale Veränderung. Das, was ich bereits nach kurzer Zeit festgestellt habe, war erstmal, dass es auf einer 15-seitigen Hausarbeit sehr fraglich ist, einen Wendepunkt wirklich klar darzustellen, weil ich auch mit Herrn Kusper dann darüber gesprochen habe und wir gesagt haben, für einen Wendepunkt muss man ja auch das, was vorher war und das, was danach kommt, in einer gewissen Ausführlichkeit darstellen können. Und das ist natürlich dann herausfordernd, deswegen würde man sich dann eher einen kleinen Ausschnitt nur angucken. Aber natürlich ist auffällig, dass jetzt hier nicht eine totale Veränderung in der Umweltpolitik stattfindet, sondern ich habe festgestellt, dass es vor allem der Umgang ist, wie die Politik darauf reagiert. Die Politik musste handeln und musste auf die Forderungen der Gesellschaft reagieren. Ob dann hier letztendlich nur ein neuer Weg eingeschlagen wird und neue Tatsachen geliefert werden, muss immer überprüft werden, ob die dann letztendlich auch stimmen und ob dann wissenschaftliche Werte, weil es geht hier natürlich dann auch um Wasserqualität und Ähnliches, ob das dann alles Tatsachen sind, die dort geliefert werden, muss natürlich dann hingestellt werden und überprüft werden. Und deswegen schätze ich, es geht eher um eine Wende im Hinblick auf den Umgang, wie wurde dann in der Öffentlichkeit es präsentiert und weniger eine tatsächliche Wende der Umweltpolitik.
Jetzt haben Sie sich also historisch mit etwas beschäftigt, was andere Menschen eher mit Blick auf ihre eigene, auf unsere eigene Gegenwart oder sogar auf unsere Zukunft hin umtreibt, mit Ressourcen und ihrer Nutzung. Fallen einem bei dieser Betrachtung Unterschiede zu heute auf? Fallen Ihnen Unterschiede zu heute auf? War früher alles, nicht unbedingt besser oder schlechter, aber anders oder vielleicht sogar völlig anders als heute?
Bei meiner Arbeit hat ja der Umgang des Systems mit den nomadischen Einwohnern von Kasachstan und Zentralasien allgemein eine große Rolle gespielt. Und ich denke, dass auf den ersten Blick so diese Vermutung vielleicht naheliegen würde, das waren halt andere Zeiten, 1950er Jahre, wilde Zeiten, irgendwie sind schlimme Dinge passiert. Aber ich glaube nicht, dass wir oder die Menschen allgemein so viel besser geworden sind, egal wo man hinschaut. Ein paar Monate, nachdem ich das geschrieben habe, kam eine Episode raus von Last Week Tonight und da ging es um Hawaii und den Umgang der US-Regierung, der US-Armee mit den Einwohnern von Hawaii und deren Ländern, deren heiligen Gebieten. Wenn man sich das dann anschaut, dann würde man sagen, nein, wir sind nicht eindeutig automatisch besser geworden. Es gibt auch positive Entwicklungen, definitiv. Die Sichtbarkeit von marginalisierten Gruppen, gerade was die Literatur angeht, dass es für mich möglich war, auf Veröffentlichungen von Forscherinnen und Forschern aus Kasachstan zuzugreifen über das Internet, ist ein Fortschritt und war sehr hilfreich. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein positiver Weg.
daran anknüpfend jetzt vielleicht nochmal allgemein auf die Sowjetunion geschaut. Die Sowjetunion war im Umgang mit Ressourcen natürlich stark ideologisch geprägt, wie wir jetzt schon noch ein paar Mal erwähnt haben. Und die Natur wurde mehr als Mittel zum Zweck gesehen, um industrielle und wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Wenn man zum Beispiel Großprojekte anschaut, wie auch die Umleitung von ganzen Flüssen und gigantische Bauvorhaben. Und die Natur sollte natürlich primär kontrollierbar gemacht werden. Heute wird stärker über Nachhaltigkeit und Umweltschutz gesprochen, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass ein Konsumdruck oder auch globale wirtschaftliche Zwänge diese Ressourcennutzung prägen. Und beim Baikalsee fand ich das total interessant, dass wir uns primär natürlich über diese Verschmutzung erstmal in der sowjetischen Zeit dann unterhalten haben und geschaut haben, was hat das für Auswirkungen auf diese Wasserqualitäten, auf die Luftqualitäten. Und ich dann aber tatsächlich einen Bericht aus den letzten Jahren gefunden habe, wo es um einen übermäßigen Tourismus ging. Also es war dann eben ein ganz anderer Blick, der dann darauf geworfen wurde, der totale Belastung für die Ressourcen gebracht hat, der dann viel aktueller war. Und deswegen denke ich, diese Herausforderungen verändern sich. Und das Bewusstsein ist natürlich in den letzten Jahren gestiegen. Aber die Unterschiede liegen vor allem so in diesen Zielsetzungen und der Wahrnehmung.
In der frühen Neuzeit war auf jeden Fall anders, dass Menschen sehr, sehr viel enger mit Tieren zusammengelebt haben als heute. Und dadurch auch ein viel engeres Verhältnis generell zu ihrer Umwelt hatten. Das aber dann auch gleichzeitig eine negative Seite hatte, dass man nämlich auch Angst hatte vor den Unwägbarkeiten der Natur und vor Naturkatastrophen, zum Beispiel, dass die Ernte vernichtet wird. Und dafür hat man dann zum Beispiel auch Wölfe genutzt, die man sozusagen dann als Antagonisten des Menschen dargestellt hat. Und die hat man auch als eine reale Bedrohung der eigenen Existenz gesehen, zum Beispiel, wenn ein Wolf dann ein Schaf gerissen hat. Und ein zweiter Punkt ist vielleicht, dass Tierschutz auch zumindest zu Beginn der frühen Neuzeit noch nicht vorhanden war. Und das hat sich dann so langsam entwickelt, Stück für Stück. Und zunächst hat man Tiere eher als Arbeitskraft gesehen und war aber auch von ihnen abhängig und hat deswegen dann auch Tiere gut behandelt und auch beschützt, weil Tiere eben so wichtig waren als Sicherung der eigenen Existenz. Und daraus hat sich dann langfristig auch ja sowas wie Tierschutz entwickelt.
Jetzt liegt mein Untersuchungszeitraum doch am weitesten zurück und da würde es doch nahe stehen, dass man sagt, da gibt es kaum Überschneidungen oder gar keine. Allerdings ist eine Sache, die sich seit damals gar nicht verändert hat, die Siedlung des Menschen. Immer noch siedeln viele Menschen an Flüssen. Wir haben immer noch den Anbau von Feldfrüchten oder auch Arbeiten, die an Flüssen verrichtet werden. Und es kommt immer noch zu großen Umweltkatastrophen. Die letzte, die doch sicherlich noch im Kopf geblieben ist, ist die im Ahrtal, wo es zu schweren Zerstörungen kam. Und da stellt sich doch die Frage, haben wir aus unseren Fehlern nicht gelernt?
Super, vielen Dank. Gerade bei der letzten Frage kann ich sagen, dass ich vor kurzem noch einen Podcast mit einem Studierenden, einem Absolventen aufgenommen habe, der über ein Hochwasser am Rhein 1784 gearbeitet hat und das im Podcast vorstellt, auch hier in der Reihe. Da geht es genau um diese Frage, siedeln die Menschen in Neuwied, ist kurz vor dem Hochwasser erst gegründet worden, an einer sinnvollen Stelle? Antwort nein, das Hochwasser reißt Neuwied mit sich fort und das ist aber eben auch ein Jahrhunderthochwasser, also keines, mit dem man jeden Winter hätte rechnen müssen. Aber genau da hat sich diese Frage wieder gestellt und im Nachgang haben die Neuwieder diese Frage auch erstmal gar nicht aufgeworfen. Gut, ich komme nochmal zu ein, zwei weiteren Punkten. Wir haben das, glaube ich, schon angerissen. Ich gehe davon aus, dass Sie mit bestimmten Erwartungen in diese Seminare gegangen sind. Sie studieren schon ein paar Semester Geschichte. Sie wussten besser als noch in der Oberstufe, was man zum Beispiel über das Mittelalter wissen sollte oder über die frühe Neuzeit, die in der Schule ja eben auch sehr kurz verhandelt wird, oder über die Sowjetunion. Auch die kann ja in der Oberstufe in der einen oder anderen Schule vorkommen und dann ist es trotzdem ein sehr kurzer Zeitraum. Sie sind besser informiert in diese Seminare gegangen mit einem Vorlauf von mehreren Semestern. Was hat Sie dann trotzdem nochmal überrascht mit Blick auf die Epoche oder anders formuliert? Was lernen wir mit einer solchen umwelthistorischen Perspektive Neues über die von Ihnen untersuchte Zeit? Und was lernen wir neu über das Mittelalter, über die frühe Neuzeit oder eben über das 20. Jahrhundert?
Also, was ich Neues gelernt habe, war, dass der Wolf eigentlich als reale Bedrohung gar nicht mehr existiert hat in der frühen Neuzeit. Das fand ich sehr, sehr interessant. Der Wolf war eigentlich schon zu Beginn der frühen Neuzeit fast vollständig ausgerottet und wurde aber durch die Zeitungen und auch durch Fürsten, die dadurch ihre Autorität auch ausgespielt haben, als eine reale Bedrohung dargestellt, vor der man wirklich auch Angst hatte, obwohl es eigentlich nur noch ganz, ganz wenige Wölfe gab und der Mensch eigentlich auch gar nicht ins Beuteschema von Wölfen passt. Und das hat mich sehr überrascht und das fand ich auch sehr interessant, was es damals auch schon für eine Medienmacht gab und wie das auch Fürsten nutzen konnten, um sich eben die Loyalität ihrer Untertanen dann auch zu sichern.
Ganz allgemein war die Beschäftigung im Seminar nochmal ein kleiner Reminder, so unser Konzept von unberührter Natur zu hinterfragen. Immer wenn man das hört im Alltag, dann muss man sich eigentlich die Frage stellen, stimmt das überhaupt? Ein gutes Beispiel aus der Vorlesung, glaube ich, waren die schottischen Highlands, die oft, glaube ich, für viele Leute so ein Sinnbild sind von schöner, vielleicht auch unberührter Natur. Und das ist natürlich nicht der Fall. In dem Fall ist es Rodung, die diese Landschaft erzeugt hat. Und das ist, glaube ich, in vielen Fällen so. Das kann man definitiv hinterfragen. Dann in meinem Fall durch die Hausarbeit. Ja, das hat mir nochmal aufgezeigt, wie viele Konflikte und Themengebiete zusammenhängen, wenn man sich die aus diesem Blickwinkel anschaut. Territorialkonflikte, Ressourcenkonflikte, Probleme der Artenvielfalt, verschwindende Naturräume, zurückgehende Zahlen bei Tierbeständen. Das war in dem Fall auch durch diese Beschäftigung mit Zentralasien, was ein Thema ist, mit dem man nicht viele Berührungspunkte hat, vielleicht bisher so aus unserer Sicht. Das war nochmal ein Punkt, der aufgezeigt hat, dass sich dieser Blick auf die vermeintliche Peripherie oft lohnt. Ja, dass man vielleicht da seine Lücken schließen sollte und über den Tellerrand gucken sollte. Interdisziplinäre Arbeit hat sich auch einfach sehr gelohnt. Das ist eine Herausforderung, aber es ist sehr aufschlussreich, gerade wenn man sich anguckt, wo solche Konflikte und Themengebiete überlappen und zusammenhängen. Und der letzte Punkt, wo ich vielleicht noch eine Lücke schließen konnte oder was gelernt habe, das ist vielleicht einfach, dass es Stimmen der Vernunft gab und Leute, die gesagt haben, das funktioniert nicht, da wird was Schlimmes passieren, das wird schlimme Folgen haben. Es gab kasachische Politiker, die Einspruch erhoben haben, die gesagt haben, dass das keine gute Idee ist. Und die wurden eben stumm geschaltet. Das ist auch nochmal vielleicht ein kleines Lehrstück, was den Umgang mit Stimmen der Wissenschaft angeht.
Für mich war das Mittelalter immer das Zeitalter der Religion. Alles wurde mit der Religiosität und mit der Religion erklärt und begründet. Das hat sich in diesem Seminar für mich ein bisschen gewandelt, weil auch die Menschen damals bereits das Wissen darüber hatten, dass Flutkatastrophen kommen können und dass die sich auch wiederholen und häufen. Und nur besonders schlimme Flutereignisse wurden über Religiosität erklärt. Dieser andere Blick der Menschen, der hat mich wirklich überrascht. Dieser andere Blick auf die Umwelt, den es aus der heutigen Perspektive wohl nicht mehr so gibt.
Wenn ich an Ressourcen gedacht habe, habe ich vor allem an Wasser, Holz und solche materiellen Sachen gedacht. Und was ich in Bezug auf die Sowjetunion spannend fand, dass wir uns auch den Menschen als Ressource nochmal angeschaut haben und dann wirklich festgestellt haben, dass natürlich auch der Mensch als eine von vielen Ressourcen genutzt werden musste zur Modernisierung und Wille, Rationalität, Ideologie, Werkzeug des Fortschritts in den Augen der Bolschewiki war und dadurch auch der Mensch dann irgendwo in Form von Zwangsarbeit irgendwo genutzt wurde, um entsprechende Pläne umzusetzen. Aber auch ganz klar wirklich mein zu Anfang genanntes Beispiel mit dem Kernkraftwerk in Majak, was dann für mich wirklich so überraschend war, dass ich gesagt habe, natürlich hat man so konkrete Beispiele im Kopf, dass man sagt, ja, okay, Tschernobyl ist was, was man kennt, aber da gibt es was total vergleichbar ist und ist super unbekannt. Aber ich würde auch nochmal an das andere anknüpfen, dass es vielleicht auch Situationen gab, wo ich nicht mit gerechnet habe in Bezug auf positive Sachen, zum Beispiel Umweltschutzbewegungen, dass die durchaus vorhanden waren. Dass man in Form der Dorfprosa, die dann in Form von ja, Romanform eher unterschwellig Kritik geäußert haben, ja irgendwo schon eine Art Umweltbewegung zustande kam. Inwieweit die natürlich dann erfolgt hatte, ist fraglich oder inwieweit das dann umsetzbar war in diesem System, aber dass da entsprechende ja, Regungen aus der Bevölkerung entstanden sind.
Ich habe noch eine letzte Frage mitgebracht und würde da gerne an was anknüpfen, was Herr Trötscher eben schon angerissen hat mit dem Adjektiv interdisziplinär. Auch deshalb, weil das in der Forschung tatsächlich nicht mehr nur ein Schlagwort ist, mit dem man irgendwie Geld einwirbt, sondern auch real immer wichtiger wird. Wenn wir heute über Nachhaltigkeit und Ressourcen sprechen und forschen, dann tun wir das meistens in interdisziplinären Kontexten. Also nicht allein aus einer Disziplin wie Geschichte. Forschung beispielsweise in den großen Zusammenhängen, in den Klimawissenschaften, in den Umweltwissenschaften, in den Erdsystemwissenschaften, wird von Anfang an nicht mehr aus einer Disziplin heraus betrieben, sondern in der Regel aus verschiedenen Disziplinen, die zusammenfinden, um gemeinsam sehr komplexe Probleme zu bearbeiten. Da kommen Biologen, Physiker, Chemiker, Paläologen, viele, viele andere zusammen. Das würde mich jetzt nochmal interessieren. Gilt das auch für die historische Arbeit an Ihren Fragestellungen? Also wie viel interdisziplinäre oder transdisziplinäre Offenheit brauchten Sie für Ihr Forschen, Ihre Arbeit in diesen Seminaren und an Ihren Hausarbeiten?
Also ich würde gerne einfach direkt starten. Bei mir in Bezug auf den Baikalsee war das total auffällig. Bereits als ich mich überhaupt erstmal damit beschäftigt habe, was ist der Baikalsee, was macht ihn so besonders, habe ich direkt mehrere Artikel in Zeitschriften der Geographie gefunden. Wenn ich jetzt aber die verschiedenen Bereiche angucke, würde ich sagen, dass auch Ökologie eine Rolle gespielt hat, Wirtschaftswissenschaften und auch Rechtswissenschaften, wenn ich jetzt geguckt habe, wenn es dann um solche Umweltgesetze gab, die man sich dann angeschaut hat. Aber vor allem die Geographie, würde ich sagen, war so der prägende Aspekt, der damit reingespielt hat, wo ich super viel dann über diese Fakten erstmal, die rundherum zum Hintergrundwissen notwendig waren, um diesen See zu begreifen, da waren. Und dann waren es auch teilweise Statistiken, die ich mir erstmal irgendwie dreimal angucken musste, weil es für mich total neu war, sich das jetzt mit den Prozentwerten. Und es waren alles neue Sachen, die erstmal irgendwie dann fremd waren. Man konnte sich da auf jeden Fall reinarbeiten, aber ich würde sagen, da war es absolut notwendig, dass man interdisziplinär sich da öffnet und sich das anschaut.
Ja, da kann ich mich absolut anschließen. Ich wäre überhaupt nicht darum herumgekommen, interdisziplinär zu arbeiten auf dem Gebiet. Es gab natürlich biologische Studien, es gab meteorologische Daten, die einem geholfen haben, das alles zu verstehen, die Folgen vielleicht zu erklären und warum Dinge geklappt haben oder auch nicht geklappt haben. Es gab Studien über die sozialen Veränderungen, ethnodemografische Daten und Daten über die Lebenserwartung, die Erkrankungsfälle, die Kindersterblichkeit auf dem Gebiet, all diese Dinge. Das ist natürlich spannend, zu probieren, das auf einen Nenner zu bekommen. Aber es ist auch sehr, sehr interessant.
Bei mir, ich habe mir ja den Wolf angeschaut in diesem Spannungsfeld zwischen Forschung auf der einen Seite und tradierten Vorstellungen auf der anderen Seite. Und da gab es dann natürlich dann auch eine Schnittmenge zur Biologie erstmal. Also ich hatte mir dann auch zwei Bücher geholt über Wölfe heute und habe mir angeschaut, wie stellt denn dieser Wissenschaftler das dar und wie viel weiß man eigentlich schon in der frühen Neuzeit über Wölfe. Und das war auch mal sehr interessant, so ein biologisches Buch sich anzuschauen. Und dann natürlich aber auch zur Kirche und zu kirchlichen Vorstellungen, da der Wolf ja auch so ein bisschen ein Dämon- oder Satanssymbol war. Da würde ich sagen, das war dann auch eine Schnittmenge zur Theologie. Und das waren beides sehr interessante Felder, mit denen ich mich vorher auch noch nicht so sehr beschäftigt hatte.
Für meine Arbeit bildet die Interdisziplinarität die Grundlage. Da ich eine Verbindung zwischen einem rein geografischen Thema mit den Talformen, einem geomorphologischen Thema und eben der Rezeption der Magdalenenflut einem geschichtlichen Thema gezogen habe. Da war aber jetzt nicht nur die Geomorphologie ein Thema. Die Klimatologie war natürlich ein Thema. Man muss ja auch erstmal wissen, was ist das für ein Starkregenereignis, dass es sich hierbei um eine 5B-Wetterlage handelt, die dann eben zu diesem Ereignis geführt hat. Was ist das überhaupt? Dann die Talformen müssen natürlich erstmal definiert und erklärt werden. Auch die Bodenkunde war ein wichtiger Faktor, da der natürlich auch zum Abfluss beiträgt. Die Grundlage für die Untersuchung eines jeden Unwetterereignisses ist zum Beginn erstmal die Geographie, da man die Daten und Fakten kennen muss, um eben eine Grundlage zu erhalten. Diese Grundlage ermöglicht dann aber auch einen neuen Blickwinkel auf die historische Betrachtung und das ermöglicht eben neue Sichtweisen, die zu neuen Erkenntnissen führen können. Und sie machen eben auch eine Sache möglich, moderne, vormoderne und eben auch in meinem Fall jetzt ein mittelalterliches Starkregenereignis, das dann eben verglichen werden kann, auch mit den aktuellen Problemen und Starkregenereignissen.
Wow, ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich kenne einiges, das ich heute gehört habe, in anderer Form aus Kaffeerunden mit Kolleginnen und Kollegen. Aber das sind dann Kolleginnen und Kollegen, die diese Seminare anbieten. Das heute war ein Perspektivwechsel, auch für mich, das von Ihnen zu hören. Und das meine ich gar nicht in dieser Täter-Opfer-Semantik, Sie waren irgendwie die Opfer meiner Kolleginnen und Kollegen, die Entscheidung getroffen haben, sondern viel aktiver. Sie haben im Grunde Ihr eigenes Ding gemacht aus diesen Seminaren. Hat mir enorm viel Spaß gemacht. Und damit zu euch, also zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, sollte euch das ein oder andere überrascht haben. So sollte das im Geschichtsstudium sein. Und ich glaube, das ist es auch gar nicht mal so selten. Und sollte dieser Podcast dazu beigetragen haben, dass ihr jetzt besser versteht, wie spannend so ein Geschichtsstudium sein kann, super. Vor allem wollten wir heute aber darüber sprechen und auch zeigen, dass es eine schonende und eben eine vielleicht auch ausbeuterische, je nachdem, Nutzung von Ressourcen geben kann und dass das kein historisch sehr junges und sehr modernes Phänomen ist, sondern dass diese Frage den Menschen immer schon begleitet und immer schon gesellschaftlich verhandelt und diskutiert wird. Und das mit immer neuen Begriffen, mit immer neuen Herangehensweisen. In bestimmten Epochen können Tiere zum Thema werden oder Wetterereignisse oder bestimmte umweltplanerische oder ja, landschaftsplanerische Eingriffe. Das ist auch das Wunderbare an der historischen Perspektive, der Blick auf die Vielfalt menschlichen Handelns und Denkens. Und das macht es für mich so spannend. Deswegen hat mir auch dieser Podcast so enorme Freude, vor allem auch schon in der Vorbereitung gemacht. Und ich hoffe, dass von dieser Begeisterung auch etwas überspringt. Solltet ihr an dieser Art von historischen Zugängen Freude haben, dann hört gerne auch in die anderen Podcasts der dritten Staffel von Clio auf die Ohren mit dem Titel History for Future rein. Da gibt es noch mehr zu entdecken. Da gibt es Vulkane, Hochwasser, zugefrorene Flüsse, Missernten, aber auch moderne Ressourcen wie Kunststoffe. Also es gibt da eine Menge zu entdecken. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr bis hierher zugehört habt. Bleibt dran und kümmert euch in diesem Sinne auch um unsere gemeinsame Gegenwart, um unsere Nachhaltigkeit heute. Tschüss.